Bereits durch die aktuelle Hitzewelle ist der Rettungsdienst laut Medienberichterstattung inzwischen an seiner Kapazitätsgrenze angekommen, während die Deutsche Bahn nach dem Vollblackout vor wenigen Tagen wieder fährt. Dabei reden wir noch von keiner großen Naturkatastrophe oder Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Doch eins ist klar, wir können Krisen nicht immer verhindern, aber wir können uns bestmöglich hierauf vorbereiten. Und genau hierum geht es beim MHW-Selbsthilfekurs, der aktuell zweimal im Jahr auf dem Übungsgelände in Rosenheim stattfindet und ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften gestemmt wird. Auf Einladung von Robert Schmidt, der das Medizinische Katastrophenhilfswerk Deutschland im Jahr 2005 gründete, waren wir mit dabei und durften an dem lehrreichen Tag im Mai teilhaben.
MHW ist ein Riesennetzwerk. Wir haben über 30.000 Leute hier zusammengefasst. Lauter Spezialisten, also vom Atomwissenschaftler, sage ich mal, über den Chemiker bis hin zum Chefarzt, der nie sonst ehrenamtlich tätig ist, aber fürs MHW ist er da.
Ja, die Hubschrauberpiloten, so ist das.
Ja, völlig. Und das ist einfach entstanden, ich glaube, ich habe das immer erzählt, weil ich mir gedacht habe, so Robert, entweder du machst das jetzt selber oder du kaufst dir Fink auf Mallorca. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, dann kaufe ich mir lieber sowas und setze für die Allgemeinheit ein. Ich war der Einsatzleiter damals 2015 am Hauptbahnhof, wo wir die Flüchtlinge versorgt haben. Das war das medizinische Hilfswerk. Wir haben damals 78.000 Flüchtlinge medizinisch betreut da dort. Und das hätten wir ohne die Münchner Bevölkerung nie geschafft. Wir hatten 2.500 Freiwillige. Und die haben sich von uns führen lassen. Den haben wir Westen in die Hand gedrückt. Und haben einen Dienstplan gemacht und da war jeder wichtig. Derjenige, der den Tisch abgewischt hat, war genauso wichtig wie der Chefarzt, der den untersucht hat, ja, weil der eine Schusswunde hatte vor 2 Wochen. Ja. Ja, unversorgt. Und das sind eben so Dinge, jeder war wichtig und die Leute haben sich wertgeschätzt gefühlt. Und das fehlt in unserer Gesellschaft heute. Man wird einfach irgendwie übergangen, auch durch die ganzen sozialen Medien und so weiter. Und es geht wieder darum, wirklich wieder zusammenzukommen und vor allen Dingen die Wertschätzung, weil jeder kann was machen und wenn er einen Tisch abwischt. Herzlich willkommen hier am Medizinischen Hilfswerk, zum Übungsgelände, zu unserem Selbsthilfekurs. Mein Name ist Robert Schmidt und ich werde Sie heute hier durch den Tag begleiten und mit meinem Team. Was macht man hier? Wir versuchen Ihnen mit einfachen Dingen ein bisschen Resilienz beizubringen und ihnen die Angst zu nehmen vor Extremsituationen. Wir sagen, wir wollen sie motivieren, auch mal ein bisschen wieder an die Gemeinschaft, an sich selbst zu denken, weil das ist nämlich das, was, glaube ich, unser Land vergessen hat. Wir haben uns irgendwo mal selber vergessen. Deutschland hat sich selber vergessen, wir haben unsere Menschen vergessen, wir retten die ganze Welt, aber irgendwie haben wir so viele Talente, und die sollten wir jetzt eigentlich alle gemeinsam nutzen. Da sind wir nämlich unschlagbar, alle gemeinsam.
Ja, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie heute alle da sind bei uns, bei unserem MHW-Selbsthilfekurs. Sie fangen jetzt bei mir an, bei der Station Brocken ohne Strom. Und Robert, unser Präsident, hat es ja gerade schon ein bisschen gesagt. Es gibt einfach Situationen, und haben Sie es ja in Berlin zum Beispiel schon gesehen, mit diesem Blackout, das war natürlich mega, aber es kann auch sonst andere Naturkatastrophen geben, wo einfach der Strom weg ist. Wenn wir nur vor 2 Jahren denken, die ganzen Hochwasser im Allgäu, was wir gehabt haben, oder auch drüben schon am Inn, es trifft uns halt immer mal wieder. Und ich möchte Ihnen heute einfach ein paar Möglichkeiten zeigen, was man auch einfach daheim zum Beispiel lagern kann. Viele Dinge kennen Sie vielleicht, wenn hier Camper unter uns sind. Die sind ein bisschen ganz anders aufgestellt. Also wenn ich da was Falsches sage, bitte korrigieren Sie mich, weil ich bin jetzt kein Camper, ich bin eher der, der in die Ferienwohnung geht.
Eine warme Mahlzeit oder sauberes Trinkwasser, was im Alltag selbstverständlich erscheint, kann in einer Krisensituation schnell zur Herausforderung werden. Deshalb lernten die Teilnehmer verschiedene Kochsysteme kennen, vom Feststoff über den Gas bis hin zum Benzinkocher. Neben den jeweiligen Vor- und Nachteilen stand vor allem eins im Mittelpunkt: zu wissen, welche Möglichkeiten es gibt, wenn die gewohnte Infrastruktur ausfällt. Nach der Vorführung blieb genügend Zeit, Fragen zu stellen und die vorgestellten Systeme aus nächster Nähe kennenzulernen. Im nächsten Kursabschnitt ging es um Erstversorgung bei Notfällen. Im Straßenverkehr ist zunächst Eigenschutz sowie das Absichern der Unfallstelle von größter Bedeutung. Der nächste Schritt ist die Absetzung des Notrufs an die 112 mit klaren Informationen zur Ortsangabe, dem Geschehenshergang sowie der Anzahl der Betroffenen und eventuelle Sofortmaßnahmen wie beispielsweise die Wundversorgung oder Blutstillung durch korrekt angebrachte Druckverbände, die lebensrettend sein können. Die anschließende Praxisübung hatte es in sich. Nichts für schwache Nerven. Mit Hilfe realistisch nachgestellter Unfallszenarien und engagierter Komparsen konnten wir den Ernstfall unter möglichst authentischen Bedingungen trainieren. Dabei zeigte sich schnell, worauf es wirklich ankommt. Ruhe bewahren, die Situation erfassen und klar kommunizieren. Sowohl mit den Verletzten als auch mit der Leitstelle. Obwohl allen bewusst war, dass es sich nur um eine Übung handelte, stieg der Puls spürbar an. Spätestens als eines der Opfer vor Schmerzen zu schreien begann, wurde deutlich, wie stark solche Eindrücke selbst in einer gestellten Situation auf einen wirken. An der nächsten Station, Löschen von Bränden, drehte sich alles um das Thema Brandbekämpfung. Dabei wurde schnell deutlich, dass Feuer nicht gleich Feuer ist. Die Teilnehmer lernten die unterschiedlichen Brandarten kennen und erfuhren, warum die Wahl des richtigen Löschmittels im Ernstfall entscheidend sein kann. Besonders eindrucksvoll war die Demonstration eines Fettbrandes. Anschaulich wurde gezeigt, welche verheerenden Folgen es haben kann, einen Fettbrand mit Wasser löschen zu wollen. Gleichzeitig wurde erklärt, wie sich ein solcher Brand mit den richtigen Maßnahmen sicher beherrschen lässt. Zum Abschluss durfte jeder selbst aktiv werden und einen Feuerlöscher ausprobieren. Zwar war dieser zu Übungszwecken lediglich mit Wasser gefüllt, am Lerneffekt änderte das jedoch nichts. Denn im Ernstfall zählt vor allem, dass jeder Handgriff sitzt. Nun ging es um das Überleben im Brandfall. Dabei wurde schnell klar, nicht das Feuer selbst ist meist die größte Gefahr, sondern der giftige Rauch. Bereits wenige Atemzüge können ausreichen, um das Bewusstsein zu verlieren oder schwere gesundheitliche Schäden zu verursachen. Deshalb stand zunächst der vorbeugende Brandschutz im Mittelpunkt. Besonders eindrucksvoll war die Erkenntnis, wie wichtig funktionierende Rauchmelder sind. Gerade nachts retten sie Leben, denn im Schlaf kann der Mensch Rauch nicht wahrnehmen. Außerdem erfuhren wir, dass etwa ein Viertel aller Brände durch menschliches Verhalten, etwa Rauchen oder offenes Feuer, verursacht wird. Die häufigste Brandursache bleibt jedoch Elektrizität. Umso wichtiger ist ein sorgfältiger Umgang mit elektrischen Geräten und der Kauf qualitativ hochwertiger Produkte mit anerkannten Prüfsiegeln. Ebenso hilfreich ist es, sich schon im Vorfeld Gedanken über Fluchtwege zu machen. Wer weiß, wo sich der nächste Notausgang befindet und im Ernstfall selbstverständlich die Treppe statt den Aufzug nutzt, verschafft sich im entscheidenden Moment einen wertvollen Zeitvorteil. Nach einer kurzen Mittagspause, in der alle Teilnehmer bestens versorgt wurden, ging es weiter zur nächsten Station, spezielle Krisenvorsorge. Im Mittelpunkt stand dabei ein Szenario, das längst keine bloße Theorie mehr ist, ein länger andauernder Stromausfall. Schnell wurde deutlich, wie abhängig unsere moderne Gesellschaft von einer funktionierenden Stromversorgung geworden ist. Fällt der Strom aus, bleibt nicht nur das Licht dunkel. Auch Heizungen, Kühlschränke, Supermarktkassen, Telefonnetze, elektronische Türsysteme und digitale Zahlungsmöglichkeiten funktionieren plötzlich nicht mehr. Innerhalb kürzester Zeit gerät der gewohnte Alltag ins Stocken. Umso wichtiger ist es, sich bereits im Vorfeld mit einfachen und kostengünstigen Vorsorgemaßnahmen zu beschäftigen. Schon mit wenigen Vorbereitungen lässt sich die eigene Grundversorgung im Ernstfall deutlich verbessern. Ebenso entscheidend ist der Zugang zu verlässlichen Informationen. Deshalb gehören beispielsweise ein batteriebetriebenes Radio, ausreichend Bargeld, ein möglichst vollgetanktes Fahrzeug, idealerweise inklusive einer klassischen Straßenkarte, wichtige Dokumente sowie ein vorbereitetes Fluchtgepäck zur sinnvollen Krisenvorsorge. Zum Abschluss wurde gemeinsam besprochen, welche Ausrüstung in einen gut zusammengestellten Notfallrucksack gehört und worauf es dabei wirklich ankommt. Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Wir wollten wissen, warum sich diese drei Teilnehmerinnen für den Resilienztag angemeldet haben und wie sie die Veranstaltung bislang erleben. Was hat euch dazu bewegt, hierher zu kommen? Ich fange hier drüben an.
Naja, wenn man mal in so eine Situation kommt, ich habe furchtbar Angst, mal an einen Unfall zu kommen und dann nicht zu wissen, was los ist. Und deswegen muss ich mich meiner Angst stellen und deswegen bin ich heute hier, um das eben ein bisschen nicht komfortabler dabei zu fühlen in so einer Situation. Und ich hätte natürlich auch gern, wenn ich in so einer Situation bin und Opfer bin, dass jemand kommt, der vielleicht mal so einen Kurs besucht hat, weil dann würde ich mich wohler fühlen, als wenn jemand kommt, der gar keine Ahnung hat.
Bei dir?
Also ich finde das für Familie und Freunde und einfach Gemeinschaft und Umfeld wichtig, zu wissen, was man in jeglicher Situation macht. Und es ist ja auch super vielseitig, also nicht nur medizinisch, sondern auch generelle Notfälle. Und ich finde das ganz praktisch, damit man sich um alle kümmern kann. Mhm.
Genau, ich glaube, ich habe hiervon gelesen, als es letztes Jahr oder so war in Spanien mit dem Stromausfall. Und dann habe ich mir irgendwie das erste Mal wirklich so Gedanken gemacht und habe irgendwie mit meinen Brüdern, glaube ich, drüber gesprochen, was für krasse Auswirkungen das hat. Mhm. Und daraufhin habe ich dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wo, von dem Kurs hier gelesen und habe allein schon die Idee zu sagen, ich habe endlich mal selber einen Feuerlöscher in der Hand und kann mal selber löschen. So. Das war für mich so ultra wichtig. Mhm. Und dann habe ich mit den Mädels drüber gesprochen und wir haben uns angemeldet.
Sehr cool. Also du warst die Initiatorin, weil du gesehen hast, es kann ganz schnell mal was passieren. Wir haben jetzt 5 Stationen hinter uns. Was hast du mitgenommen? Was hat dich am meisten überrascht, was du vorher echt noch nicht auf dem Schirm hattest?
Also 2 Sachen definitiv. Und zwar das eine war, dass wir vorhin diesen Fettbrand gesehen haben oder diesen, also wo quasi einmal Wasser reingeschüttet wurde in den Fettbrand. Ist das krass? Es hat mich so schockiert zu sehen, wie krass der Impact ist. Und das andere war zu lernen, dass wir, wenn wir schlafen, nicht riechen können. Mhm. Und also das war auch nochmal so krass zu sagen, du wachst dann wirklich auf, weil du hustest und um dich rum steht schon überall der Rauch. Und genau, das waren jetzt somit die 2 krassesten Sachen für mich.
Ja. Bei dir? Auch definitiv der Fettbrand. Also ich habe eine Freundin, die hat sich so verbrannt und mir war nicht klar, dass es so krass ist. Also dann weiß ich auch, warum der das so ging. Und das andere war, dass es so viele verschiedene Feuerlöscher gibt für verschiedene Löscharten.
Genau, also ich fand auch, dass es für jeden Brand einen speziellen Feuerlöscher gibt, fand ich total spannend. Und auch, dass wenn es halt ein Brand ist und ich alleine in dem Zimmer zurückbleibe und in Sicherheit bin und der Rauch aber reinkommt, dass ich mich dann halt vor das Fenster knie mit der Jacke über den Kopf, dass der Rauch über meinen Kopf raus ins Fenster zieht.
Absolut, das fand ich auch super spannend. Wie hat denn euer Umfeld reagiert? Also ihr seid mitgenommen von ihr, haben die gesagt, was ist mit euch los? Oder fanden die das ganz normal, dass man zu so einer Übung geht?
Nee, die fanden das eigentlich ganz cool, dass wir das machen. Und ich bin Friseurmeister, ich werde allen meinen Kunden davon erzählen. Und ich bin jetzt schon so ein bisschen on fire, das auch eben in die Welt rauszutragen, weil ich super wichtig finde, dass ganz viele Leute das machen.
Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt und es ist ja auch noch kostenlos und auf Spendenbasis. Das heißt, es ist für jeden zugänglich. Es ist, also ich verstehe gar nicht, warum das nicht viel mehr publik gemacht wird, dass es das gibt.
Also ich finde auch einfach, ich bin total angefixt auch von dem, was der Robert heißt, der glaube ich, hier der Oberchief ganz am Anfang gesagt hat, dass es einfach ganz viel drum geht, so als Gemeinschaft resilient zu werden. Für mich ist der Begriff Resilienz immer so total individuell, so auf mich als Person bezogen. Und ich fand es so krass, heute nochmal zu hören, dass das einfach was total Wichtiges ist in der Gesellschaft. Und habe ganz viele Ideen auch im Kopf. Also wir sind auch Nachbarinnen, dass wir sagen, wir nehmen es mit nach Hause, wir setzen uns mit unseren Families zusammen, nehmen vielleicht noch andere Nachbarn mit dazu, sprechen schon mal vorab drüber, was man einfach tun kann, solange wir noch nicht in so einer Situation sind. Mhm. Und ja, gibt mir einfach irgendwie ein gutes Gefühl. So.
Was sagt ihr insgesamt zu der Veranstaltung? Also wenn ihr jetzt nach Hause geht oder ihr ruft euren Freund oder irgendwen Mama oder irgendwen an, was sagt ihr, wie war das hier, wie war der Tag irgendwie so insgesamt? Ich fange nochmal da drüben an.
Also ich fand es super gut organisiert. Wir sind angekommen und schon bei der Rede am Anfang war ich so, ja, ich bin so froh, dass ich hier bin und es ist absolut richtig. Und ich finde es mega organisiert, es ist schön aufgeteilt, es ist total informativ, wir dürfen selber mitarbeiten, dadurch verinnerlicht man das auch noch besser. Ich finde es super.
Es ist auch total vielseitig, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist nicht nur eine medizinische Krise, sondern auch eben Brand, und mit Bränden habe ich mich bisher noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich finde, die Referenten waren bis jetzt alle total, haben einen total mitgenommen, abgeholt, Theorie und Praxis total schön gemischt, also ich fühle mich total wohl.
Ich werde allen sagen, sie sollen kommen. Also sie sollen sich für den nächsten Kurs anmelden. Das ist einfach nur mein Feedback. Sie sollen einfach alle kommen.
Nach den ersten Stationen zeichnete sich bei vielen Teilnehmern ein klares Bild ab. Dieses Wissen sollte eigentlich jeder haben. Mehrfach fiel der Satz, dass solche Inhalte bereits in der Schule vermittelt werden müssten. Denn Resilienz beginnt nicht erst im Krisenfall, sie beginnt im Alltag. Sie entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, sich vernetzen und gemeinsam überlegen, wie sie im Ernstfall füreinander da sein können. Niemand muss alles alleine schaffen. Doch wer vorbereitet ist und sich mit anderen abstimmt, erhöht die Chancen, schwierige Situationen gemeinsam zu meistern. Dazu gehört auch ein Thema, das häufig missverstanden wird, die Bevorratung. Wer Lebensmittel und Wasser für einige Tage zu Hause lagert, wird schnell als Prepper abgestempelt. Dabei empfiehlt selbst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Vorräte für mindestens 10 Tage anzulegen. Es geht nicht um Weltuntergangsszenarien, sondern um vernünftige Vorsorge. Die größte Herausforderung ist dabei meist die Wasserversorgung. Schon für eine 4-köpfige Familie kommen innerhalb von 10 Tagen schnell mehr als 100 Liter zusammen, allein für Trinken und die grundlegende Hygiene. Passend dazu beschäftigten wir uns im nächsten Kursteil mit der Behelfstrinkwassergewinnung. Ziel ist es nicht, Trinkwasser in Laborqualität herzustellen, sondern Wasser in einer Notsituation möglichst sicher nutzbar zu machen. Dabei lernten wir, wie sich mit einfachen Materialien ein funktionstüchtiger Wasserfilter bauen lässt und worauf bei der Nutzung handelsüblicher Filtersysteme zu achten ist. Denn auch die beste Ausrüstung hilft nur, wenn man weiß, wie sie richtig eingesetzt wird. Zum Abschluss spricht Robert noch einmal darüber, was ihn antreibt und warum Resilienz für ihn weit mehr ist als Krisenvorsorge.
Lieber Robert, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir hatten einen wunderbaren Tag heute bei euch auf dem Gelände. Wir haben einen Tag für Resilienz gemacht, für Krisenvorsorge. Und das ist in dieser Zeit heute unglaublich wichtig. Aber erstmal die Frage, MHW, viele kennen es nicht. Gib uns mal einen ganz kurzen Abriss. Was ist das MHW?
Danke, Dirk. Also zuallererst einmal schön, dass ihr da wart und dass ihr wirklich was mitnehmt von diesem Tag. Und ja, das MHW, Medizinisches Katastrophenhilfswerk Deutschland, ist eine große Hilfsorganisation, gemeinnützig, mildtätig. Und wir sind seit 2005 in jeder großen Krise auf der Welt im Einsatz, so bei Erdbeben oder auch Hochwasserlagen. Wir waren in Haiti, wir waren in Ecuador, wir waren in Myanmar. Wir sind auf der ganzen Welt im Einsatz und helfen dort unbürokratisch und schnell. Und hier natürlich in Deutschland bei allen Katastrophen dabei gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und wir haben uns als Steckenpferd, seit 2009 machen wir etwas, nämlich Resilienzkurse für die Bevölkerung. Und da haben wir, sage ich mal, die ersten Jahre ein bisschen gekämpft. Da waren, sagen wir, ein bisschen belächelt worden, weil man braucht's ja nicht und so weiter. Und dann kamen die ersten großen Katastrophen. Und dann sind die Kurse immer mehr geworden. Am Fukushima zum Beispiel, da hätte man 10 Kurse hintereinander machen können. Und jetzt zum Beispiel nach dem Stromausfall in Berlin können wir uns eigentlich nicht retten. Wir haben uns einer Woche 3.500 Anfragen gekriegt. Wir haben jetzt heute den Kurs, der ist eigentlich für 130 Leute, es waren 200 Leute da. Es waren über 600 Leute noch in der Warteschleife. Für den Oktober haben wir annähernd 1.000 Leute, die Wahnsinn. Sich gemeldet haben. Wir werden vielleicht noch einen Kurs dazwischen schieben. Es ist Wahnsinn und es ist wirklich dringend gebraucht. Und ich glaube, die hat es auch Spaß gemacht. Halt,
es war ein sensationeller Tag. Und was sie hier auf die Beine gestellt hat an Professionalität, an Manpower, wie viel Mitarbeitende, wie viele Teilnehmer von euch waren heute hier auf dem Platz aktiv?
Also knapp 30. Ja. Knapp 30. Wir haben ja auch für euch gekocht.
Ja, ja.
In der Großküche aufbauen, abbauen, die ganzen Ausbilder. Dann wechseln wir immer durch bei so vielen Leuten. Und also knapp 30 Ehrenamtliche waren hier. Wir machen das ehrenamtlich.
Es war ein sensationeller Tag. Wir haben unglaublich viel gelernt. Und was mich besonders beeindruckt hat, ihr habt das auf eine sehr unaufgeregte Weise gemacht. Man hat hier immer so ein bisschen die Sorge, manche machen das mit sehr viel Panik, ne? Um Gottes Willen, die Welt geht unter, ihr müsst euch vorbereiten. Preppertum ist ja immer so ein Thema. Und das ist bei euch überhaupt nicht das Thema. Es geht um das, was es schon seit Jahrzehnten gibt, einfach eine gesunde Vorsorge. Wie gehe ich in Krisenzeiten um? Dinge, die mir alltäglich passieren. Und in jedem Beitrag, in jeder Station war immer auch das Thema, macht's euch nicht verrückt. Ihr solltet auf ein paar Sachen vorbereitet sein, das ist gesunder Menschenverstand, aber macht's euch nicht verrückt. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass ihr das mit einer so Seriosität gemacht habt, mit einer Ruhe gemacht habt. Und da sieht man diese enorme Professionalität, die ihr über Jahrzehnte jetzt schon in dieser Tätigkeit habt.
Vielen Dank für das positive Feedback. Ja, wir versuchen den Leuten die Angst zu nehmen, weil wir erklären ihnen, sie brauchen vor gar nichts Angst haben. Wenn sie vor allen Dingen zusammenhelfen, wenn sie ein bisschen den gesunden Menschenverstand einschalten, wenn sie das berücksichtigen, was sie bei uns lernen, kommen sie eigentlich durch jede Krise. Und ich sage immer, für uns ist nicht nur wichtig, dass jeder Einzelne lernt, sondern dass man die Gemeinschaft stärkt. Dass man endlich mal wieder auch an den Nachbarn schaut. Weil jeder verfügt über Talente. Das, was du kannst, kann ich nicht mehr lernen und umgekehrt. Und in der Krise könntest du dein Talent einsetzen, ich setze meines ein. Und gemeinsam schaffen wir jede Krise. Und wenn wir das berücksichtigen in unserem Land und ein bisschen Aufbruch hätten, dann bräuchten wir weder vor dem Trump noch vor dem Putin Angst haben.
Absolut. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Wir sehen ja auch in der Vergangenheit, in den Krisen, dass die Menschen zusammenrücken. Aber es ist natürlich gut, wenn der Einzelne auch weiß, was kann ich tun? Wie kann ich für mich selbst vorbereitet sein? Und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch anderen helfen. So wie wir es aus dem Flugzeug kennen. Ne? Nimm dir erst die Maske und hilf dann den anderen. Ja, genau. Sodass man selbst erstmal weiß, was kann ich denn tun? Ich muss nicht die Hilfe anderen in Anspruch nehmen. Ich kann anderen helfen. Genau. Ist eine unglaublich gute Sache, die ihr den Menschen hier vermittelt. Ich würde gerne noch ganz kurz zum MHW nochmal zurückkommen. Gerne. Ihr macht das alles komplett ehrenamtlich. Wie viele Leute sind ans MHW angeschlossen? Wie ist die Organisation?
Also wir machen das wirklich alles ehrenamtlich, ohne staatliche Zuschüsse. Da sind wir sehr stolz drauf. Auch die großen Katastrophen, das machen alles die Unternehmen
Und die Organisationen, die im MHW sind, also mittlerweile 178 große Organisationen, die dort mit über 30.000 Ehrenamtliche haben wir mittlerweile in Deutschland, wir sind aber in Österreich, in Frankreich ein bisschen, mit Partnerorganisationen in Südtirol, mit dem Weißen Kreuz und so weiter, wo wir ganz eng zusammenarbeiten. Und so ist auch wirklich jede Krise wirklich handelbar. Und bei uns, was das MHW ist, wir lassen vor allen Dingen, sagen wir, dem Hubschrauberpiloten, der den ganzen Tag den Masten auf den Berg fliegt und Zentimeter genau justiert, der kann auch in der Krise Sandsäcke fliegen. Ja, so wie der Busfahrer, auch der fährt jeden Tag, fährt der Schulkinder, der kann auch über Kulde fahren. Und ich sage immer, der berühmteste Bus vom MHW ist der FC Bayern Bus, weil der gehört nämlich nicht dem FC Bayern, sondern der gehört Autobus Oberbayern. Und Autobus Oberbayern ist auch ein Teil vom MHW. Und so sind viele Hubschrauber, die da oben rumfliegen im medizinischen Hilfswerk und kosten den Staat keinen einzigen Euro. Es ist ein Riesennetzwerk von ganz vielen, vielen guten Leuten. Und das sagt einer der Chefärzte, wirklich der besten Chirurgen in Deutschland, im Klinikum rechts der Isar, ein Freund von mir, der ist im MHW und den kriegst du nicht ehrenamtlich irgendwo hin, aber wenn ich ihn brauche, rufe ich ihn an, dann steht er mit seiner ganzen Abteilung, mit der ganzen Uni dahinter, ja, da ist die TU, da ist die LMU dahinter und mit denen haben wir hier schon große Übungen gehabt und da kriegst du alle Kapazitäten überhaupt und Koryphäen für so ein Thema. Und die können wir jederzeit aktivieren über unser Netzwerk und das macht uns so stark. Wir sind eine Hilfsorganisation, die es weltweit so nicht gibt und da bin ich sehr stolz drauf. Bei uns waren schon die Chinesen, die Südkoreaner und die Israelis, haben sich das auch geschaut. Und wenn wir mal besser sind als wir die Israelis, das sagt eine Chance.
Und das ist ja das Faszinierende daran, dass ihr hier keinen riesigen Wasserkopf aufgebaut habt, sondern du gehst mit einem unglaublichen, gesunden Menschenverstand daran. Du sagst, ich brauche in einer Notsituation, muss ich schnell unpragmatisch agieren. Ich habe da schon verrückte Geschichten von dir gehört, wie du einfach in einer Krisensituation einfach mal die Ärmel hochgekrempelt hast, also Leute, und jetzt machen wir das und das und das. Genau. Und da fragen wir nicht lang, wo sind die Unterschriften und die Behörden, sondern jetzt geht's los und damit die Krise löst. Und das hast du ganz pragmatisch umgesetzt, einfach die Zivilgesellschaft zu aktivieren, die Firmen, die Konzerne, ja. Die Leute, die was können, ein Netzwerk aufgebaut, die sonst ihren normalen Jobs, ihren normalen Unternehmungen nachgehen. Aber wenn du anrufst und sagst, wir haben eine Krisensituation, schicken sie dir ihre Ressourcen, die sie sonst zivil einsetzen. Richtig. Und ihr könnt loslegen. Ganz sensationelles
genau.
Konzept.
Genau, eigentlich eine tolle Idee. Ich bin einmal selber überrascht, dass vor mir keiner draufgekommen ist. Ganz ehrlich, weil eigentlich ist sie einfach.
Ja, also...
Aber es braucht immer irgendeinen Kopf, der die Idee dann weiterbringt und der was daraus macht und der die Leute dann auch führt. Das ist das Entscheidende.
Und der die Energie hat und der den Antrieb hat, eben Leute zu koordinieren. Und das ist etwas, was mir auch extrem aufgefallen ist und was ich als Mensch auch auszeichne, was ich jetzt in den letzten Zeit, seit ich dich kenne, wahrgenommen habe. Deine zurückhaltende Art, du stellst dich da vorne hin. Ich meine, du hast das alles gegründet, das ist alles dein Baby. Und du stehst da vorne hin, kein Wort darüber. Du begrüßt die Leute, du nennst deinen Namen, weder Funktion noch sonst irgendwas. Niemand weiß, wer du eigentlich bist. Und sagst auch sonst, wir gehen in den Einsatz, wir machen unsere Lösung und dann gehen wir wieder. Wir wollen keinen Dank, wir wollen kein gar nichts. Uns reicht, wenn wir wissen, was wir getan haben.
Ich schätze mal, viele deiner Zuschauer werden jetzt uns noch gar nicht gekannt haben. Ja. Aber wir waren in allen Krisen und waren immer ganz vorne dran. Die ersten deutschen Teams, die im Einsatz waren. Und meistens erfährt man das gar nicht. Und das ist auch okay so. Das ist unser Anspruch. Auch. Wir fahren hin oder wir helfen. Und wir finanzieren uns selber. Wir werden das hingegen. Natürlich sagen wir... sind wir auch auf Spenden angewiesen und würden uns freuen, wenn man uns unterstützt. Und eines kann ich natürlich wirklich garantieren mit meinem Namen, dass jeder Euro, der an uns gespendet wird, in ein Projekt geht. Wir haben überhaupt keine Verwaltung. Die geht voll in die Betriebe. Also die Mitgliedsbetriebe, Organisationen stemmen das. Da wird keine Rechnung gestellt, gar nichts. Also wenn jemand 100 Euro an uns spendet für ein Hochmaster oder irgendwas, dann geht das wirklich dorthin. Dafür garantiere ich auch mit meinem Namen.
Wunderbar. Und du bist auch ein recht spiritueller Mensch. Du hast auch sehr viel andere Themen, sehr viel menschliche Themen, die dich umtreiben. Du bist ein, glaube ich, inspirierender Mensch und okay. Wir werden sicherlich noch viel miteinander tun. Wir werden viel miteinander noch berichten und ich glaube, das MHW wird uns noch ganz, ganz oft auch hier bei Cashkurs begleiten und wir werden die Themen sehr, sehr gerne weiterverfolgen, aufnehmen. An dieser Stelle, Robert, erstmal vielen herzlichen Dank. Du hast einen sehr, sehr komplexen, anstrengenden Tag hinter dir mit deinem Team.
Vielleicht darf ich noch ein bisschen Werbung für dich machen.
Gerne.
Also durch deine guten Tipps, auf die ich auch immer höre, habe ich mir auch ein bisschen was zur Seite legen können und es investiere ich hier und nicht auf eine Finca immer locker.
Anschließend zeigt er uns einen ganz besonderen Ort auf dem Gelände. Einen Ort, an dem er zur Ruhe kommt und neue Kraft schöpft. Vielleicht ist genau das die wichtigste Erkenntnis dieses Tages. Resilienz beginnt lange vor einer Krise. Sie beginnt mit Wissen, Vorbereitung und Gemeinschaft. Denn am Ende gilt: Menschen helfen Menschen.